Da dachte ich mir so, ich möchte keinen Kontakt mehr.
Als ob der Boden so unter einem zusammenbricht.
Eine Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert und man hat sich nicht mehr versöhnt.
Ich wollte vieles dann auch mal verstehen. Ich habe Fragen nach ihrer Kindheit gestellt.
Ja, die Hoffnung, dass sie irgendwann mal vielleicht einen Freund hat, der ihr zu verstehen gibt. Nimm doch mal Kontakt auf.
Plötzlich Funkstille. Dass Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, passiert öfter als gedacht. Für die Kinder ist das oft erstmal eine Befreiung, für die Eltern ein Schock. Wie kommt es zu so einem Kontaktabbruch und gibt es Chancen, wieder zueinander zu finden? Wir schauen uns beide Seiten an.
Herz ohne Filter. Der Podcast über Liebe, Beziehung und alles dazwischen.
Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sabine Hub, Journalistin beim SWR und Paarberaterin. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen darüber, wie wir lieben, streiten, uns verlieren und uns manchmal auch wiederfinden. Und heute ist Sandra Konrad meine Gästin, Psychologin, Familientherapeutin und Bestsellerautorin. Hallo Sandra.
Hallo Sabine.
Bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich noch eine kleine Kennenlernfrage an dich. Was hast du denn selbst bei deiner Arbeit über Familie gelernt?
Ich glaube, dass so viel Sehnsucht nach heiler Familie besteht und nach guten Beziehungen, dass Menschen eigentlich sich sehr viel mehr verzeihen, auch im Laufe der Zeit, als man das in dem Moment des großen Konflikts für möglich gehalten hätte.
Das ist ja schon gleich ein schöner Einstieg in unser Thema und auch einer, der Hoffnung macht. Bei uns geht's ja heute um große Konflikte zwischen Eltern und Kindern. Wie oft erlebst du in deiner Praxis solche Kontaktabbrüche zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern?
Ja, schon relativ häufig. Also ich arbeite ja auch als Familientherapeutin. Dann melden sich oft ganze Familien bei mir an. Entweder die Eltern, die sagen, Mensch, wir möchten so gerne wieder Kontakt haben. Oder auch die Kinder nach einer längeren Zeit, also die erwachsenen Kinder, die dann doch merken, oh, so soll das eigentlich nicht stehen bleiben. Und es ist auch oft Thema in Einzeltherapien, wenn Menschen alleine zu mir kommen und mir dann erzählen, dass sie eigentlich sehr darunter leiden, wie die Beziehung zu ihren Eltern sich entwickelt hat.
Also du hast beide Seiten bei dir in der Praxis.
Ja.
Was erzählen dir deine KlientInnen? Wie kommt es dazu überhaupt?
Das sind unterschiedliche Gründe und ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen. Es ist entweder ein zu viel oder ein zu wenig, also zu viel Kritik, zu viel Entwertung, zu viel Nähewünsche auch von den Eltern. Und wenn es zu wenig ist, dann ist es vielleicht zu wenig Interesse von den Eltern, zu wenig Akzeptanz, zu wenig loslassen können.
Ist das dann eher so ein Knall nach einem großen Streit oder ist das eher ein schleichender Prozess, dieser Kontaktabbruch?
Für die Eltern fühlt sich das oft, also die sitzen hier oft und sagen, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das war doch wie immer oder es war eine Banalität in ihren Augen. Und für die Kinder ist das oftmals ein schleichender, oftmals auch ein jahrelanger Prozess, wo sie wirklich sich sehr quälen, vielleicht Schuldgefühle haben, sich schämen, wo sich ganz viel Groll, Wut, Enttäuschung angehäuft hat. Und dann kommt eben dieser eine Moment oder dieser eine Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt.
Ja, das mit dem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, das kommt mir bekannt vor. Ich habe nämlich vor unserer Aufzeichnung mit mehreren Betroffenen Interviews zu dem Thema geführt. Da werden wir immer wieder reinhören. Und ich habe mit drei Frauen gesprochen. Mit zwei Müttern, deren Kinder den Kontakt zu ihnen abgebrochen haben. Und mit einer Tochter, die den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen hat. Die drei sind aber nicht miteinander verwandt. Also die beziehen sich nicht aufeinander mit dem, was sie sagen. Ich erzähle jetzt erstmal die Geschichte der Tochter. Sie heißt Lisa. Das ist aber nicht ihr echter Name. Alle Betroffenen in dieser Folge heißen in Wirklichkeit anders. Lisa hat den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen. Und der Auslöser war ein Streit auf ihrer Hochzeitsfeier. Da wollte Lisas Mutter eigentlich den Kinderwagen der Enkelin schieben. Es hat sich dann aber so ergeben, dass die andere Oma den Wagen schieben durfte, in Anführungszeichen. Und deswegen hat sie die Hochzeit dann vorzeitig verlassen. Und da kommen wir jetzt eben zu diesem Tropfen, von dem du gerade schon erzählt hast. Das hat eben für Lisa das Fass zum Überlaufen gebracht, hat sie mir erzählt. Weil, wie sie sagt, sie eben schon ihr ganzes Leben lang unter dem Verhalten ihrer Mutter gelitten hat. als Erwachsene und auch als Kind.
Meine Mutter war ein extrem repressiver Mensch, also hat mich unterdrückt, hat mich dominiert und war nicht liebevoll. Und meine Mutter hat ganz klar eine Erwartung an mich. Es ist immer ganz viel mit Forderungen verbunden. Und diese Forderungen an mich, die wurden dann auch weiter übertragen auf die Enkel. Die Enkel müssen sich melden, die Enkel sollen Lieder zum Dank singen. Es geht immer nur um sie. Und da dachte ich mir, das ist der Wahnsinn, dass sie selbst an den wichtigsten Tagen in meinem Leben sich selbst nicht zurücknehmen kann mit ihren Bedürfnissen. Und nach der Hochzeit dachte ich mir so, ich möchte keinen Kontakt mehr.
Und das hat Lisa ihrer Mutter dann auch geschrieben. Und danach hat sie sich erstmal total erleichtert gefühlt, hat sie mir erzählt, weil sie eigentlich jeden Besuch ihrer Mutter und jede Nachricht von ihr als Belastung empfunden hat. Sie hat ihre Mutter immer als verletzend und übergriffig wahrgenommen, also das, was du schon gesagt hast, dieses zu viel. Und trotzdem hat sie aber immer aus Pflichtgefühl diesen Kontakt mit ihr gehalten, bis eben zu diesem Streit auf der Hochzeit. Und da war für sie erstmal Schluss. Was beobachtest du in deiner Praxis? Wie schnell treffen Kinder in der Regel so eine Entscheidung? Du hast ja schon gesagt, oft ist es eigentlich ein langer Prozess.
Ja, ein langer Prozess. Und was man in diesem speziellen Beispiel ja eben auch gehört hat, ist, wie bedürftig die Mutter offensichtlich ist, also dass die sehr große Nähewünsche an die Tochter hat und die Tochter aus Schuldgefühl das ganz lange mitgemacht hat. Aber irgendwann kommt dann eben der Punkt, wo Kinder nach so einer langen Geschichte der Verletzungen, des sich nicht gesehen fühlens, das war ja in diesem Fall auch wirklich auf der Hochzeit. Ja. Ne? Die Mutter ist gekränkt, weil die andere Oma, und die Tochter ist sehr gekränkt. Darf ich nicht einmal die Bühne für mich haben? Warum geht's nicht einmal um mich?
Ja.
Und das sind dann eben so Momente, wo Kinder dann irgendwann sagen, so, jetzt reiß. Und es ist nicht so, ich erlebe das hier nicht, dass das so von langer Hand geplant wird, sondern es wird eher gehofft, wie kann ich das denn noch hinbekommen oder was kann ich tun, damit meine Mutter oder mein Vater sich dahingehend verändert, dass es angenehmer wird. Das ist also wirklich so, das Fass ist voll. Ich kann das nicht noch einmal so mitmachen. Also das höre ich ganz oft so. Es ist vielleicht nur, wirklich nur dieser Mini-Tropfen, aber dann geht erst mal gar nichts mehr.
Ja, wir möchten ja heute auf beide Perspektiven schauen, auf die von Kindern und von Eltern. Wie fühlt sich auf der anderen Seite der Kontaktabbruch für Eltern an?
Ja, furchtbar natürlich. Also man versteht die Welt überhaupt nicht mehr. Also es ist auch sehr viel Scham im Raum. Wie soll man den anderen das jetzt erklären? Tiefe Verzweiflung, großer, großer Schmerz, nachvollziehbarerweise.
Du hast es vorhin ja schon gesagt, dass es für die Eltern oft total überraschend kommt und für die Kinder ist es ein langer Prozess. Wie kommt dieser Unterschied in der Wahrnehmung?
Ja, ich glaube, an diesem Unterschied erkennen wir ja dann auch schon ein Stück weit die Dynamik, die da stattfindet. Nämlich, dass Eltern sich gar nicht so richtig in die Kinder einfühlen können. Dass die gar nicht gemerkt haben, was da im Laufe der Zeit passiert ist. Dass die Kinder sehr verzweifelt, sehr wütend vielleicht auch sind. Also das spielt dann da eine Rolle.
Auch für die eine betroffene Mutter, mit der ich gesprochen habe, ist der Kontaktabbruch wie aus dem Nichts gekommen. Das hat sie mir erzählt. Ich nenne diese Mutter Claudia. Ihre Tochter hat vor 8 Jahren den Kontakt abgebrochen. Und das hat sie damals komplett aus der Bahn geworfen, hat sie mir erzählt.
Als ob der Boden so unter einem zusammenbricht. Manchmal könnte man laut schreien, ja. Wut. Dann hatte ich dann auch so körperliche Sachen. Nervenzusammenbruch, im Krankenhaus gelandet und es tut weh. Selbstzweifel, dass man denkt, naja, hast ja doch einiges falsch gemacht. Keiner ist ein perfekter Elternteil.
Keiner ist ein perfekter Elternteil. Wie siehst du das?
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also Mensch sein heißt unperfekt sein. Worum es geht, ist, wir PsychologInnen sprechen von gut genug. Das ist wichtig, dass wir gut genug sind. Und gut genug heißt als Eltern, wenn man Mist gebaut hat, reflektieren, Verantwortung anerkennen und reparieren. Also das ist das, was man dann eben tun kann. Das hat nichts mit Perfektion zu tun. Das ist Schwerstarbeit. Aber dadurch lernen Kinder eben auch, wie das so funktioniert in Beziehungen. Also wie man, dass man Konflikte haben darf, dass es eine Lösung gibt für Konflikte, und die lernen dann auch die Tools, also das Handwerkszeug. Wie geht man mit Konflikten um, wenn Eltern ihnen das so vorleben?
Und auch mit Fehlern um. Also wenn ich dich richtig verstehe, ich darf Fehler machen als Mutter, als Vater, aber sollte dann auch dazu stehen.
Ganz genau. Und das ist somit das schönste Geschenk, auch was man Kindern machen kann, wenn Mama und Papa auch schon von klein auf, also sich als Wesen mit Fehlern präsentieren im Sinne von, wir sind alle fehlerfreundlich, auch miteinander. Wir dürfen alle Fehler machen. Aber wir löffeln die Suppe dann eben auch aus und wir übernehmen dann auch Verantwortung und wir reparieren eben auf dieser Bindungsebene.
Ich habe selbst 2 Kinder, die sind jetzt 9 und 10. Und auch mir geht's so, ich liege immer mal wieder abends im Bett und denke mir, das hast du nicht richtig gemacht und da hättest du anders reagieren können. Gerade wenn ich an dem Tag gestresst war, weil es irgendwie wieder schwierig war, mit Job und Kids das alles unter einen Hut zu bringen. Und wenn ich mir vorstelle, meine Kinder würden später den Kontakt zu mir abbrechen, das wäre eigentlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Kann ich da jetzt schon vorbeugend was dafür tun, dass es eben dazu gar nicht erst kommt? Also zum Beispiel mein Sohn, der kommt jetzt auch gerade so ein bisschen in die Pubertät. Und ja, da kommen auch Konflikte auf zwischen ihm und mir. Und da denke ich mir ganz oft, hoffentlich machst du es jetzt wirklich so richtig, dass es nicht später irgendwie eine Verletzung hochkommt.
Du hast eben gefragt, was kann ich tun, um das zu vermeiden? Allein schon, dass du darüber nachdenkst, zeugt ja, dass du dich reflektierst und dass dir das ganz wichtig ist, das Band zu deinen Kindern, dass das dauerhaft erhalten bleibt. Und da einfach wirklich im Kontakt mit den Kindern, die wahrzunehmen, zu spüren, wenn man denen vielleicht zu nahe getreten ist oder wenn da irgendwas noch nicht so richtig sich gelegt hat an Konflikten, dass man dann dahin geht und sagt, komm, ich spüre, da ist irgendwas, lass uns nochmal gucken. Oder da habe ich, heute Morgen war ich so ein bisschen ruppig, das tut mir total leid, das hatte gar nichts mit dir zu tun. Also so diese kleinen Alltagsinteraktionen, wo Eltern wirklich auch sagen, okay, stopp, das war ich, das hatte gar nichts mit dir zu tun.
Und wenn ich das vielleicht dann in einer Situation gar nicht wahrnehme?
Ja, Kinder sind ja ganz gute Spiegel eigentlich. Die halten einem ja immer mal wieder was vor, was man selber noch nicht so gut bearbeitet hat oder wo man selber ein Verhalten zeigt, was gar nicht so gut angemessen ist. Und da sollten Eltern schon auch achtsam sein, dass sie hinschauen, ja, wenn das immer mal wieder kommt, wenn das Kind in bestimmten Situationen immer wieder blockiert, auf meine Art zu sein, dann ist das ein guter Hinweis, da mal hinzugucken. Was ist mein Anteil an dem Konflikt?
Also diese Frage, wo ist mein Anteil, wo sollte ich Verantwortung übernehmen, die sollten sich Eltern also schon stellen, wenn ihre Kinder noch klein sind. Genauso wie später auch bei den erwachsenen Kindern. Da brechen übrigens viel mehr den Kontakt ab, als man denkt. ExpertInnen schätzen, dass rund 100.000 Erwachsene in Deutschland keinen Kontakt zu ihren Eltern haben. Aber obwohl das so oft vorkommt, wird über diese Kontaktabbrüche ja ganz wenig geredet. Du hast vorhin schon mal kurz die Scham angesprochen. Warum ist das so ein Tabuthema?
Naja, in unserer Gesellschaft hat man ja so Bilder von der heilen Familie, so Fantasien von, wir verstehen uns alle gut in der Großfamilie. Das sind auch die Bilder, die wir in den Medien sehen, was wir uns natürlich auch alle wünschen würden. Und Kontaktabbruch ist total stigmatisiert. Es wird tabuisiert, weil es so schambesetzt ist. Sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Für die Eltern ist klar, weil man sofort das Gefühl hat, ich habe Schuld oder ich wehre diese Schuld ab, deswegen möchte ich das eigentlich gar niemand sagen. Und für die Kinder ist auch ganz viel Scham im Raum, weil oftmals dann ja gefragt wird, wie? Du siehst deine Eltern nicht zu Weihnachten, du hast keinen Kontakt, was ist denn da vorgefallen? Und man möchte nicht jeder Person mitteilen, was vorgefallen ist. Und es lässt sich auch manchmal gar nicht so mitteilen, weil das eben jahrelange Prozesse sind. Und wenn man die so aufzählen würde, dann würde vielleicht das Gegenüber sagen, verstehe ich nicht, weil deine Mutter da und da immer so. Also es lässt sich manchmal auch gar nicht so gut in Worte fassen, der ganze Schmerz, der sich da angehäuft hat.
Also Scham habe ich auch bei beiden Müttern, mit denen ich gesprochen habe, oder davon haben sie mir erzählt, dass sie sich gerade am Anfang dafür geschämt haben, dass ihren Bekannten, ihren FreundInnen zu erzählen. Die zweite Mutter, mit der ich über das Thema gesprochen habe, die nenne ich jetzt mal Ruth. Ihre Tochter hat vor etwa 10 Jahren den Kontakt zu ihr abgebrochen. Da war sie 15, also Jugendliche. Ruth hat sehr, sehr viel darüber nachgedacht, wie es dazu gekommen ist. Also zum Beispiel war die Scheidung vom Vater des Kindes ein totaler Rosenkrieg, hat sie mir erzählt. Darunter hat die Tochter sehr gelitten. Und Ruth selbst war auch ziemlich belastet in dieser Zeit. Und dann ist die Tochter irgendwann zum Vater gezogen und wollte die Mutter eben gar nicht mehr sehen. Und dann hat Ruth aber auch noch alles Mögliche versucht, um mit ihrer Tochter in Kontakt zu treten. Das hat sie mir erzählt, was sie alles noch so gemacht hat.
Ich habe dann sie aufgesucht, wo sie halt zum Reiten ging. Ich habe ihr Briefe geschrieben, ich habe Nachrichten geschrieben. Und wenn man dann versucht, per WhatsApp wird man geblockt. Ich habe ihr Päckchen geschickt. Das waren dann so meine Angebote, in Kontakt zu treten. Aber da hat sie auch noch mal gesagt, dass ich sie in Ruhe lassen möchte.
Also Ruth hat viel unternommen, war dann auch noch auf der Abi-Feier ihrer Tochter so im Hintergrund im Publikum, obwohl sie nicht eingeladen war. Aber, so hat sie mir das erklärt, sie wollte ihrer Tochter einfach zeigen, dass sie ihr wichtig ist, dass sie da ist, obwohl sie keinen Kontakt zu ihr will. Mhm. Aber irgendwann hat sie diese Versuche dann natürlich auch sein lassen, weil die Tochter ihr das ja klar signalisiert und gesagt hat. Wie sollen sich Eltern in so einer Situation verhalten? Den Wunsch nach Kontaktabbruch akzeptieren oder sozusagen um das Kind kämpfen?
Oh, das kommt wirklich auf den konkreten Fall drauf an. Also genauso wie du sagst, es gibt manchmal Situationen, wo Kinder von einem Elternteil in einen Loyalitätskonflikt gebracht werden, oftmals nach der Trennung, dass dann gesagt wird, ich nehme jetzt mal beispielhaft, dein Papa, der ist ganz blöd und der hat uns verlassen. Mhm. Und dann wird der Vater sozusagen ausgestoßen, obwohl der eigentlich nur die Mutter verlassen hat. An der Stelle würde ich empfehlen, schon auch ein bisschen im Hintergrund zu bleiben, wenn das Kind auch noch kleiner ist, dass das Kind einfach auch sieht, ach, Papa hat sich bemüht oder bemüht sich oder der will ja eigentlich. Und es gibt andere Fälle, auch gerade wenn die Kinder älter sind, wo die Kinder sehr deutlich sind, ich möchte das nicht und das jedes Mal wieder als Grenzüberschreitung empfinden, wenn die Eltern sich nicht daran halten. Also das muss man da wirklich austarieren. Aber was mir an der Stelle so wichtig ist, das Kind in so einen Loyalitätskonflikt zu bringen, heißt, dass das Kind eigene Anteile in sich ablehnen muss. Ja. Und oftmals gibt es für das Elternteil, was diesen Loyalitätskonflikt ausgelöst hat, das kommt dann wie ein Bumerang auf den zurück, weil Kinder oftmals irgendwann entweder in der Pubertät oder in der Lebensmitte sich plötzlich gegen diesen Elternteil dann richten und dann den Kontakt mit dieser Person abbrechen. Es kann natürlich auch sein, dass die Person, die nicht mehr mit dem Kind zusammenlebt, wirklich auch das Interesse verliert und da nicht mehr präsent ist als Elternteil. Das ist natürlich genau die gleiche Verletzung für das Kind.
Und es gibt ja auch diese Situation, dass die Kinder zwar noch Kontakt zu ihren Eltern haben, aber eben nur so ganz sporadisch. Also da gibt es eigentlich gar kein Verhältnis mehr zwischen denen.
Ja.
Da kommt eine WhatsApp zum Geburtstag und das war's dann. Jedes fünfte erwachsene Kind in Deutschland entfremdet sich von seinem Vater und etwa jedes zehnte von seiner Mutter. Das ist das Ergebnis einer Studie. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Sandra, du nennst das ja einen soften Kontaktabbruch. Erklär mal, was du damit meinst.
Das sind Familien, die zwar zu bestimmten Anlässen miteinander telefonieren oder vielleicht auch sich sehen, zu Weihnachten, zu Ostern oder zum Geburtstag, aber die eigentlich alle voneinander tief entfremdet sind. Es gibt da wirklich keine emotionale Bindung, sondern nur Konventionen, die solche Familien zusammenhalten. Und das führt oft zu so einer ganz, ganz als grässlich empfundenen Leere. Das führt oft zu einem ganz starken Verpflichtungsgefühl. Man hat dann so selektive Themen, über die man redet, Sachthemen, aber Gefühle dürfen nicht angesprochen werden. Oder wenn man anruft, das höre ich von der älteren Generation, das ändert sich Gott sei Dank. Die Kinder rufen an und der Vater nimmt den Hörer ab und gibt den gleich an die Mutter weiter. Also solche Geschichten.
Ja.
Man nennt es nicht Kontaktabbruch, aber eigentlich ist es eine Kontaktarmut und es ist kein emotionaler Kontakt, der nährt und der Menschen positiv aneinander bindet. Und das wird auch von den Betroffenen als sehr, sehr traurig empfunden.
Und hast du da die Erfahrung gemacht, dass das vielleicht sowas wie die Vorstufe zu einem harten Kontaktabbruch ist? Oder wie geht man damit um mit dieser Situation?
Das kommt auf den Grad der Loyalität an. Also manchmal ist es so, wenn ein Elternteil dann stirbt, sagen wir mal, die Mutter war noch so das Bindeglied zwischen Vater und Kindern, dann kann es sein, dass dann der Vater, den man vielleicht sein ganzes Leben lang als abwesend empfunden hat, vielleicht hat er auch eine Form von Gewalt ausgeübt und dass man dann an der Stelle sagt, so, jetzt ist Mutti nicht mehr vorhanden, also die, jetzt mache ich es nicht mehr ihr zuliebe, jetzt an der Stelle breche ich dann den Kontakt ab. Oder dass man eben wirklich nur noch aus ganz starkem Pflichtgefühl hinfährt und wieder wegfährt.
Und kann man das auch lösen?
Ja, auch das ist ein wirklich guter Teil der gesunden Ablösung, dass man irgendwann als Erwachsener erkennt, Moment mal, ich kann ja jetzt Spielregeln mitschreiben. Ich bin ja gar nicht mehr das abhängige Kind. Ich muss ja gar nicht das so machen, wie die mir das vorgegeben haben, sondern ich darf die Beziehung mitgestalten. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel, nehmen wir mal einen Sohn, der dann diesen entfremdeten Kontakt zum Vater hat, wenn der sich dann überlegt, eigentlich haben wir uns nichts zu sagen, ich repariere nur seinen Fernseher und dann gehe ich wieder, dann würde ich ihn fragen, wie möchtest du den Kontakt gestalten? Was müsste passieren, damit du nach Hause fährst und dass irgendwas schön war, dass du davon erzählen kannst? Und dann können solche Treffen nämlich auch nochmal ganz anders vorbereitet werden. Dann sagt der Sohn vielleicht, ja, ich nehme den mal lieber mit, wenn ich schwimmen gehe und dann schwimmen wir eine Runde zusammen. Oder vielleicht nehme ich meinen Sohn mit und wir spielen irgendein Gesellschaftsspiel, dass man auch selber wieder da Wind reinbringen kann. Mhm. Aber manchmal spüren Kinder auch, dass da nicht mehr ist, dass die auch gar kein Interesse haben, die Beziehung aufleben zu lassen und dass die vielleicht auch emotional wirklich nicht so zugänglich sind, wie man sich das wünschen würde. Und dann gibt es die Möglichkeit, damit Frieden zu finden und zu überlegen, halte ich diesen vagen Kontakt oder eben auch zu sagen, das ist für mich so verletzend, das halte ich gar nicht aus.
Okay, und wenn ich als erwachsenes Kind sage, ich breche den Kontakt ab, wie das für die Eltern ist, haben wir schon drüber gesprochen. Also zumindest für die, die ein Interesse an ihrem Kind und am Kontakt haben. Wie fühlt sich das auf der anderen Seite für die Kinder an?
Unterschiedlich. Also es ist eben oftmals ja das Ergebnis eines jahrelangen Ringens mit sich oder auch mit den Eltern. Es haben ja oft sehr viele Gespräche vorher stattgefunden, dass man versucht hat, sich zu erklären, verstanden zu werden. Das hat alles nicht geklappt. Und dann gibt es so einen Moment, wenn Kinder das dann für sich entscheiden, dann kommt erstmal auch eine Erleichterung. Aber das wechselt sich dann auch oft wieder ab mit Sehnsucht oder mit der Hoffnung. Vielleicht wird es ja doch noch besser.
Ja, so hat mir das auch Lisa erzählt, die Tochter, mit der ich gesprochen habe. Sie war ja nach dem Kontaktabbruch erstmal erleichtert, haben wir schon drüber geredet. Sie hat sich richtig befreit gefühlt von ihrer Mutter. Mhm. Aber das hat nicht lange angehalten, hat sie mir gesagt.
Letztendlich habe ich dann immer wieder dahin gefühlt und gemerkt, boah, das fühlt sich unangenehm an, wenn ich dahin fühle. Also es fühlt sich auf jeden Fall nicht richtig an, was ich da mache. Ich habe mir aber selbst die Erlaubnis dafür gegeben und auch deshalb, weil ich auch gesehen habe, das haben andere vor mir auch schon gemacht, weil es ja schon so ein bisschen sich anfühlt wie, darf man nicht, ne? Es ist nicht okay und tief in mir drin hat es mich natürlich auch belastet.
Also für Lisa war schnell klar, dass diese Funkstille kein Dauerzustand sein kann, hat sie mir gesagt. Und trotzdem war diese Funkstille für sie auch einfach in dem Moment ein Selbstschutz. Kennst du das aus deiner Praxis?
Ja, total. Und auch an der Stelle kann man auch wirklich sagen, dass Kontaktabbrüche in den seltensten Fällen final sind, sondern das sind oft so Hin- und Herbewegungen. Das ist oft so eine Reißleine, die dann mal für einen Moment gezogen wird, um einfach mal Ruhe zu haben, um mal durchatmen zu können, um so einen Schutzraum zu bekommen. Aber nach einer Weile, wie gesagt, entsteht Sehnsucht und dann strecken wirklich die Kinder auch wieder die Arme nach den Eltern aus. Und das sind dann die Momente, wo ich als Familientherapeutin oft ins Spiel komme, wo es dann um so eine Wiederannäherung geht. Und das sind oft, wenn alle Parteien was wollen und motiviert sind, dann sind das oft wirklich wahnsinnig bewegende Momente, auch für mich.
Also sie kommen dann auch zusammen zu dir in die Praxis?
Die kommen dann zusammen und dann muss man halt schauen. Also das ist dann oft sehr ruckelig, wenn Kinder ihre Eltern, wenn die sich 1-2 Jahre nicht gesehen haben, vielleicht noch länger, dann hat sich einfach auch viel aufgestaut. Dann sind die Bilder voneinander auch so eingefroren, weil man ja gar keinen Kontakt mehr hatte in der Zwischenzeit. Und dann geht es erstmal oft darum, sich anzugucken, was war. Warum hat es dazu geführt? Und wenn Eltern bereit sind, wirklich zu hören, was ihr Kind sagt und nicht in der Schuldabwehr bleiben, ich habe alles richtig gemacht. Also wenn Eltern das schaffen, dem Kind wirklich zuzuhören, dann sind das die Türöffner, um die Beziehungsräume wieder zu öffnen.
Und du bist dann die Vermittlerin?
Ja, ich bin dann die altparteiliche Moderatorin, die versucht, den Gefühlen, die da waren, Raum zu geben. Und was dann für mich auch immer wieder sehr spannend ist und im Übrigen auch für die Kinder, wenn so eine Form von Anerkennung stattgefunden hat, wenn die Eltern das geschafft haben zu sagen, es tut mir leid, ich sehe dich jetzt und ich höre dich jetzt und hätte ich damals anders handeln können, hätte ich das anders gemacht, ich konnte nicht. Und in diesem Punkt frage ich dann manchmal auch nach, wie war ihre Kindheit? Mhm. Und dann erzählen die Eltern, wie sie aufgewachsen sind und warum sie oftmals auch gar nicht diese emotionalen Fähigkeiten hatten, die die Kinder so gebraucht hätten. Mhm. Und dann sehen wir oft, das sind transgenerationale Geschichten. Die Mutter hat das schon nicht gekonnt und fügt dann dem Sohn den Schaden wieder zu. Oder der Vater hat einen Mangel erfahren und gibt diesen Mangel an sein Kind weiter. Und wenn Kinder das dann so hören, dass die Eltern eben nicht nur Täter sind, nicht nur die Eltern sind, die ihnen etwas nicht gegeben haben, sondern dass das auch mal Kinder waren, die genauso verletzt waren wie sie, dann entsteht oft auch, wenn die Kinder sich vorher gehört und gesehen gefühlt haben, dann entsteht oft so eine ganz tiefe Milde und so ein auch nochmal ein liebevolles Gefühl den Eltern als Kind gegenüber.
Darum geht es ja auch in einem deiner Bücher, Das bleibt in der Familie. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Da schreibst du ja auch über dieses transgenerationale Thema, also dass sich alte Verletzungen und Verhaltensmuster in der Familie wie so ein roter Faden durch mehrere Generationen ziehen.
Ja.
Und oft haben ja vielleicht schon die Mutter oder der Vater den Kontakt zu den Schwestern oder Eltern abgebrochen oder so. Also das wiederholt sich, dieser Kontaktabbruch. Was macht sowas mit der nächsten Generation?
Ja, das macht sehr viel leider. Also wenn ich mit Menschen arbeite, die mit dem Gedanken spielen, den Kontakt abzubrechen oder ihn abgebrochen haben, und wenn wir dann in die Vergangenheit gucken, dann gibt es das eben sehr häufig, so ein Muster von Kontaktabbrüchen. Und das zeigt, dass in dieser Familie über Generationen hinweg nicht genug Konfliktlösestrategien vorhanden waren. Also das ist dann das probate Mittel. Wir streiten uns, ich mache die Tür zu, wir sehen uns nie wieder. Mhm. Und dann wird der Kontakt vereist, die Gefühle werden vereist, aber natürlich wühlt ja alles weiter. Das sind ja die Eltern. Wir haben ja nur einen Vater und nur eine Mutter. Und dann entsteht wieder Sehnsucht. Und deswegen entstehen dann auch diese Kreisläufe von Abbruch, Wiederannäherung, Abbruch, Wiederannäherung. Und da ist, wenn man an sich selber arbeitet, glücklicherweise sehr viel mehr Beziehungsfähigkeit und auch Konfliktfähigkeit, Lösungsfähigkeit möglich.
Und wenn man sie dann erlernt, vielleicht gemeinsam sogar?
Ja, gemeinsam. Aber wie gesagt, in so einem Moment, wenn die Kinder bereit sind, mit den Eltern zu sprechen und wenn die sich den Eltern nochmal so zumuten, mit ihren Gefühlen, mit ihrem Schmerz, das ist wichtig, dass die Eltern an der Stelle die Tools dann schon gelernt haben, alleine für sich.
Okay.
Wenn man dann so sagt, nee, das glaube ich aber nicht und das stimmt nicht, das war doch ganz anders, dann geht die Tür zu. Sondern es ist wichtig, an der Stelle zu sagen, ich möchte es hören, auch wenn ich Schuldgefühle habe, sag es mir, ich möchte es wirklich verstehen.
So ein Kontaktabbruch, der fühlt sich für viele Kinder ja an wie die letzte Option in großer innerer Not, haben wir ja schon drüber gesprochen. Du schreibst aber ja auch, wenn ich es als erwachsenes Kind schaffe, mich gesund abzulösen von meinen Eltern, dann muss es gar nicht erst so weit kommen.
Ja, also gesunde Ablösung ist ein langer Prozess und manche denken, naja, ich bin ausgezogen und ich verdiene mein eigenes Geld, ich habe selber schon Kinder, was hat das mit mir zu tun? Aber ich spreche da von der emotionalen Ablösung von den Eltern, die dazu führt, dass wir eine Beziehung auf Augenhöhe mit ihnen führen können. Und dazu gehört, dass wir unsere Bedürfnisse gut kennen und die auch formulieren können und dafür einstehen können, dass wir unsere Grenzen kennen und die deutlich setzen können, dass wir die Erwartungen, die unsere Eltern an uns hatten oder haben, dass wir die reflektieren können und auch das zurückweisen können, was nicht zu uns passt. Aber auch, dass wir schauen, welche Erwartungen habe ich denn eigentlich an meine Eltern, und dass wir aufhören, uns die Eltern so zu wünschen, wie sie nie waren. Und das ist auch so ein Punkt beim Kontaktabbruch, dass man vielleicht auch als Kind anerkennen muss, mein Vater wird mir vielleicht nie sagen können, dass er mich liebt. Meine Mutter wird mich vielleicht nie in den Arm nehmen können, weil die beide Kriegskinder waren, weil die emotional sehr verarmt aufgewachsen sind, weil sie vielleicht bestimmte Fähigkeiten wirklich nicht gelernt haben. Und dass man dann in den Kontakt reingeht mit nicht zu großen Erwartungen, sondern versteht, dass die Eltern einem das nicht alles geben können und dass man sich selber eine gute Mutter oder ein guter Vater wird, so dass man aus dieser Verstrickung mit den Eltern auch raustreten kann.
Das ist dann der Teil, den Kinder sozusagen an innerer Arbeit leisten können bei so einem Konflikt.
Ja, und das ist Schwerstarbeit. Also das ist nicht mal eben so mit dem Fingerschnipsen gemacht. Aber das Schöne ist, es ist möglich.
Ja, schön zu wissen, auch für die, die vielleicht jetzt zuhören und in irgendeiner Weise betroffen sind. So ein Kontaktabbruch, der bedeutet ja für alle Verlust. Für die Eltern und für die Kinder, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und dann sind ja auch oft noch Enkel da. Vor allem, wenn die noch klein sind, haben die Großeltern ja gar keine Möglichkeit, die zu sehen. So ist das auch bei Claudia, der ersten Mutter, mit der ich gesprochen habe. Und das macht sie besonders traurig, hat sie mir erzählt.
Das war schon mal Jahre, die wir die Entwicklung einfach gar nicht miterleben konnten.
Und wir hoffen nur, dass die Kinder vielleicht auch mal fragen, ja, da sind doch noch andere Großeltern. Was erzählt sie denen dann? Das sind die Bösen oder die sind gestorben? Keine Ahnung.
Ihr zweites Enkelkind hat Claudia sogar nie kennengelernt. Sie hat nur von Bekannten gehört, dass es das gibt. Wie findet man denn in so einer Situation einen Umgang damit als Oma?
Ja, also erstmal ist es natürlich wahnsinnig traurig und also das kann man sich so gut vorstellen, was für ein Verlust das ist, dass man seine Enkelkinder nicht sehen darf oder nicht mal weiß, dass es die gibt. Mhm. Und wie geht man damit um? Also ich kenne viele Eltern, die wirklich sehr, sehr erschüttert sind über den Kontaktabbruch und die damit sehr zu kämpfen haben. Und wenn das Leid so groß ist, macht es zum einen Sinn, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Es gibt Selbsthilfegruppen, die einen da stützen können. Dann kann man schauen, auch da wieder den Weg weitergehen im Sinne von, was war mein Anteil und was kann ich tun, um vielleicht den Kontakt wieder aufleben zu lassen? Und wenn das nicht möglich ist, wie kann ich mein Leben bestmöglich gestalten und damit umgehen lernen?
Ja, so hat mir das auch die zweite Mutter, mit der ich gesprochen habe, von sich erzählt. Ruth haben wir sie ja genannt. Sie war in einer Selbsthilfegruppe und hat eine Therapie gemacht. Und die hat ihr sehr geholfen, um ihre eigenen Themen zu verarbeiten und auch um den Kontaktabbruch auszuhalten. Das war ein Prozess für sie zu lernen, auch loszulassen und zu sagen, meiner Tochter geht's ja eigentlich gut, die ist bei ihrem Vater. Mein Leben muss weitergehen, auch ohne mein Kind.
Ich habe nach mir geschaut, was macht mir Spaß, was kann ich noch machen, dass ich mich ehrenamtlich engagiere und einen Freundeskreis habe, der das nicht bewertet, der das weiß und psychologische Hilfe suchen, Themen besprechen, die da vergraben sind. Das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man das versucht so aufzuarbeiten, um dann wieder seinen Weg zu finden, auch wenn das Kind seinen eigenen Weg gewählt hat.
Trotzdem hofft Ruth nach wie vor, dass ihre Tochter sich doch irgendwann meldet. Dass sie vielleicht mal einen Freund hat, der ihr sagt, klär das doch mal mit deiner Mutter oder sowas. Sandra, wie ist deine Erfahrung aus der Praxis? Nehmen die Kinder irgendwann mal wieder Kontakt auf?
Also meine Erfahrung ist, und das mag jetzt nicht repräsentativ sein, weil zu mir als Familientherapeutin kommen ja oft Menschen oder Familien, die nochmal sich begegnen wollen. Aber meine Erfahrung ist durchaus, dass es diese Sehnsucht gibt, komm, wir probieren es nochmal. Da muss man aber vorher dann auch das Gefühl haben, da ist bei den Eltern auch was passiert, beziehungsweise man muss es dann spätestens in der Sitzung haben. Und es gibt manchmal, selten, aber die gibt es auch, Kontaktabbrüche, die final sind, weil die Verletzungen so tief sind für die Kinder, dass die aus Selbstschutz sagen, ich möchte das nicht mehr. Ich muss mich schützen und ich muss auch meine Kinder schützen. Ich kenne allerdings Fälle, wo die Kinder sagen, ich möchte keinen Kontakt zu meinen Eltern haben, aber ich möchte meinen Kindern das Recht auf Großeltern nicht verwehren. Mhm. Und das ist ja wiederum dann oftmals auch nochmal eine Möglichkeit, wo Eltern im Rahmen der Beziehung zu den Enkelkindern nochmal was, ich sag mal in Anführungsstrichen, wieder gut machen können. Dass sie vielleicht da Bindungspartner werden können, die sie fürs Kind nicht sein konnten. Meinetwegen, weil sie sehr viel gearbeitet haben oder weil sie damals die emotionalen Fähigkeiten noch nicht hatten. Das gibt es aber auch.
Aber wie wird das dann praktisch gelöst? Also die Kinder setzen ihre eigenen Kinder dann ab bei den Eltern und fahren wieder, oder?
Naja, also gesetzt den Fall, die Eltern haben das Gefühl, dass die Kinder bei den Großeltern in Sicherheit sind. Damit meine ich jetzt vor allen Dingen auch emotionale Sicherheit. Mhm. Dann bringt der Partner die Kinder hin oder die Großeltern bringen sie zurück. Da lassen sich schon sehr kreative Mittel und Wege finden, das zu gestalten.
Wenn sich die Kinder aber nicht den finalen Kontaktabbruch wünschen, sondern doch eigentlich auch wieder Kontakt zu ihren Eltern möchten, wie kann so eine Annäherung gelingen nach so vielen Jahren? Wie kann ich das angehen?
Also wenn man jetzt das nicht im therapeutischen Rahmen aufarbeiten möchte, dann manchmal wird sich dann auf einem neutralen Terrain verabredet. Manchmal sind dann vielleicht noch Freunde der Eltern oder Partner der Kinder oder Partnerinnen dabei oder auch Freunde der Kinder. Also um so eine Pufferfunktion zu haben. Ich sehe es ja, wie gesagt, immer nur in meiner Praxis, dass dann einer der Beteiligten sagt, wollen wir es nicht nochmal in so einem geschützten Rahmen versuchen? Und wenn alle bereit sind, dann kommen alle furchtbar aufgeregt hierher.
Und hast du da so einen Tipp für Eltern, wie sie sich da konkret verhalten sollten?
Ich glaube, was gut wäre, ist möglichst offen in so ein Gespräch reinzugehen, das nicht zu überladen mit Erwartungen, eine Sitzung und dann ist alles wieder gut, weil das überfordert wirklich alle. Also da ist die Enttäuschung bei den Eltern groß und die Kinder sind dann oft so, wow, wir wollten ja erstmal reden. Ich muss ja erstmal gucken, ob ich hier sicher bin, ob du mich jetzt verstehst. Und auch, es soll jetzt kein Kriegsschauplatz sein, wer hat was gemacht, sondern eher jeder guckt für sich, was ist mein Anteil?
Eltern und Kinder.
Ja, also Eltern speziell. Und es gibt bei Kindern, wenn die alles losgeworden sind. Also ich erzähle jetzt meinen Fall. Ich habe mit einer Familie gearbeitet und da hat der Sohn dann in der zweiten Sitzung, da merkte man schon, dass er bewegt ist, weil er die Mutter besser versteht, weil er gemerkt hat, die Mutter hört ihm wirklich zu. Die Mutter wischt nicht das, was er ihr jahrelang vorgeworfen hat, wie sonst einfach vom Tisch und sagt, das war nicht so. Sondern sie saß da sehr bewegt und hat gesagt, ich kann zum ersten Mal hören, was du mir sagst. Und ich kann mich, wenn ich mich in dich reinfühle, dann möchte ich einfach nur zerschwimmen vor Scham, was ich dir angetan habe. Und es tut mir ganz furchtbar leid.
Wow.
Und der Sohn, der war sich nicht sicher, also es hat ihn sichtlich bewegt, aber er brauchte dann noch ein paar Sitzungen, um dem zu vertrauen, um zu spüren, das ist wirklich Realität jetzt. Das ist nicht nur einmal vor der Therapeutin oder weil die Mutter so furchtbar gerne den Kontakt möchte, sondern die Mutter hat wirklich an sich gearbeitet.
Mhm. Dazu passt eine zweite schöne Geschichte, nämlich die, die mir Lisa erzählt hat, wie es eben mit ihr und ihrer Mutter weitergegangen ist. Beide haben inzwischen unabhängig voneinander eine Therapie gemacht und Lisa hat irgendwann von sich aus wieder Kontakt zu ihrer Mutter aufgenommen und sie um ein Gespräch gebeten.
Also ich wollte vieles dann auch mal verstehen. Ich habe Fragen nach ihrer Kindheit gestellt und das war tatsächlich für mich sehr, sehr schockierend. Sie ist halt stark misshandelt worden und ja, ich habe da Mitleid empfunden. Ich habe das erste Mal gespürt, dass sie halt es leider nicht geschafft hat, ihr ganzes Leben über sich davon zu befreien, ne? Und ich habe mittlerweile halt die innere Stärke, dass ich es nicht brauche. Also ich bin nicht abhängig von ihrer Mütterlichkeit und ich kann mich davon lösen, eine Erwartung an sie zu haben.
Also bei Lisa ist in der Therapie genau das passiert, was du vorhin schon erzählt hast. Sie kann sich inzwischen davon lösen, zu erwarten, dass ihre Mutter zu der liebevollen und fürsorglichen Mutter wird, die sie sich gewünscht hat.
Das ist gesunde Ablösung. Mhm. Genau, da hat die Tochter einige Schritte unternommen, schätze ich mal, um da hinzukommen, um das zu verarbeiten und auch aufzuhören, sich das von der Mutter zu wünschen. Und die Mutter auch, das war das, was sie meinte, man kriegt dann so einen milderen Blick auf die Eltern.
Und auch dieses Verständnis dafür, dass die Eltern auch was erlebt haben in ihrer Kindheit, was sie mit sich rumschleppen.
Ja.
Ja, was Lisa eben auch geholfen hat jetzt bei dieser Annäherung, ist der Eindruck, dass eben ihre Mutter auch an sich arbeitet und auch versucht, anders mit ihr umzugehen.
Sie hat dann mal einen Satz gesagt wie, okay, das machst du so, wie du das brauchst oder das entscheidest du. Also wo ich dann gesagt, nee, ich will nicht zu dir nach Hause kommen und dann war es okay. Und die frühere Mutter, die hätte dann so lang gebohrt und an mir gearbeitet, bis ich ihren Wunsch erfüllt hätte.
Also da bewegt sich einiges in der Mutter-Tochter-Beziehung.
Ja, total toll, die frühere Mutter, ne? Weil das ist ja auch das, was wir vergessen. Wir haben manchmal, gerade wenn man Streit mit den Eltern hat, dann ist es so ein Bild, was so einfriert. Aber manchmal vergessen wir, dass die Eltern zu unterschiedlichen Zeitpunkten anders waren. Mal besser und mal nicht so gut und manchmal auch nicht ausreichend gut. Aber es ist schön, dass sie das so sehen kann. Ne? Die neue Mutter, die sich bemüht, die kann das jetzt. Die kann die Grenzen wahren.
Ja, wirklich schön. Sandra, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich. Die stelle ich in jeder Folge am Ende.
3 Herzensdinge.
Hast du 3 kurze Tipps für Eltern, deren Kind den Kontakt abgebrochen hat?
Ich würde sagen, reparieren, 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 wenn das Kind den Kontakt wieder haben möchte. Und in der Zeit, in der kein Kontakt stattfindet, reflektieren, was war mein Anteil? Und wenn dann so eine Begegnung wieder stattfindet, wirklich den Gefühlen des Kindes Raum geben und die Gefühle anerkennen und nicht verleugnen, das war doch alles ganz anders. Sondern dafür gerade stehen und sagen, das war meine Verantwortung, das war ein Fehler, ich entschuldige mich dafür und ich tue alles dafür, damit es sich nicht wiederholt. Und das dann auch tun.
Vielen Dank dir für diese Tipps und für das interessante Gespräch.
Tschüss Sabine, vielen Dank für die Einladung.
Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und teilt diese Folge. Und nächstes Mal bei Herz ohne Filter, Solomutterschaft.
Dieser Schritt, dass man sagt, man will in der Beziehung ein Kind mit einem Partner haben oder man macht das komplett alleine mit einem komplett Fremden, mit einem Samenspender. Ich habe auch gedacht, sag mal, bist du bescheuert oder was? Und mit 35 habe ich so gesagt, jetzt probier das doch einfach.
Wie ist das Leben als Solomama und wie ist der Weg dahin? Und wenn ihr Vorschläge, Feedback oder Fragen habt, gerne per Mail an mich an herzohnefilter@swr.de. Passt auf euch auf und auf eure Herzensdinge. Und noch was, also ein Podcast-Tipp, in dem es auch um Beziehungen geht. Er heißt Liebe erzählt, wie geht Beziehung? Hostin Laila und ihr Mann haben sich nach 18 Jahren Beziehung getrennt und jetzt fragt sie sich, ob man Liebe und gute Beziehung lernen kann. Dafür trifft sie 5 außergewöhnliche Paare, die gegen alle Widerstände zusammengekommen sind. Wenn ihr wissen wollt, ob Laila Antworten auf ihre Frage bekommt, hört rein in der ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt.